ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und herzliche Grüße an dieser Stelle auch von Jiffer, die aber in dieser Folge leider nicht dabei sein kann, weil sie beruflich in Berlin eingebunden ist. Aber wir haben uns gedacht, das ist die perfekte Gelegenheit, um einen Co-Host in die heutige Folge einzuladen, mit dem ich noch ein anderes Projekt geco-hostet habe. Ich weiß gar nicht, sagt man das? Und zwar ein Thema, zu dem wir Zuschriften und Fragen bekommen haben, nämlich die Fußball-WM in Kanada, Mexiko, vor allem aber in den USA. Also man kann sagen in Nordamerika. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen Kollegen und Co-Host Philipp Avunu. Herzlich willkommen.
Moin Ingo. Ja, das sind natürlich große Fußstapfen hier heute an Jiffers Stelle, aber schauen wir mal, was wird.
Ich bin der guten Mutes. Wir sind mehrere Wochen durch die USA gemeinsam gereist, aber auch auf getrennten Wegen und ich glaube, das wirst du wuppen auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz zur Vorstellung. Philipp ist Sportjournalist, Filmemacher, Autor. Vielleicht habt ihr auch seine Doku gesehen, die sehr viel Aufmerksamkeit zu Recht bekommen hat. Die heißt Einigkeit und Recht und Vielfalt, die Nationalmannschaft zwischen Rassismus und Identifikation. Die Fußballnationalmannschaft, sehr sehenswerte Doku, kann ich nur empfehlen, euch die anzugucken. Philipp, das Thema Nationalmannschaft und die Fußball-WM hat uns in den vergangenen Wochen und Monaten sehr beschäftigt. Vielleicht vorab nochmal zur Einstimmung. Der erste Test ist jetzt gelaufen gegen Finnland, 4:0. Du hattest bei den Drehreisen ein paar Mal über die Chancen der deutschen Mannschaft gesprochen. Da warst du mal so ein bisschen skeptisch. Jetzt, was würdest du jetzt sagen?
Ja, ist natürlich schön, nochmal so einen frischen Eindruck zu bekommen, der irgendwie Lust auf mehr macht. Klar, lieber 4:0 gegen Finnland als da irgendwie Rumpelfußball oder was auch immer. Das reicht mir noch nicht, um meine verhaltene Skepsis abzulegen. Ne? Also es ist trotzdem nur Finnland, es ist trotzdem nur ein Testspiel. Aber es hilft auf jeden Fall, um selbstbewusst darüber zu fliegen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also es wird sicherlich, da bin ich mir sehr sicher, ein erfolgreicheres Turnier als die letzten beiden. Ja. So, das ist ja schon mal was. Aber ob es dann wirklich für den Titel reicht und so weiter, da gibt es dann echt noch andere Nationen, die ein bisschen mitreden wollen. Und da ist jetzt dieses Testspiel kein Maßstab. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut. Vor allem für Dennis Undorf, der echt geil abgeliefert hat. Und das jetzt genau der, das war ja auch so eine Saga so in der Sportwelt, ne, Undorf von Nagelsmann, dass der jetzt mit seinem Startelf-Einsatz da richtig abgeliefert hat. Ist, glaube ich, so für die Teamchemie.
Auf jeden Fall.
Und auch für die Ruhe rund um die Mannschaft ganz gut.
Ja, hat mich auch gefreut. Und du bist aus Köln zugeschaltet. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Rheinland gerade so abgeht, aber so langsam, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, und jetzt auch, wo die Panini-Alben in den Läden zu kaufen sind, fängt es so langsam an. Wir stehen ja auch kurz davor. Nächste Woche geht's ja los mit dieser Giga-WM, dem größten Fußball-WM-Turnier mit 48 Mannschaften. Ja, so ein bisschen fängt das jetzt hier so an mit der Euphorie, würde ich sagen, oder?
Ja, gehe ich mit. Also ist genau wie du sagst, ich finde, Panini hilft echt. Also so einfach, dass in der Sichtbarkeit die WM ein bisschen gewinnt, ist mir immer wieder begegnet die letzten Tage. Und die Spiele natürlich. Also die einfach, dass die Vereinssaison vorbei ist, Champions League-Finale jetzt auch durch ist. So, ich glaube, da geht bei allen der Blick Richtung WM. Ich finde es noch nicht vergleichbar natürlich zur Heim-EM. Da habe ich Anfang Juni schon etwas mehr gespürt. Aber das ist auch nicht so einfach zu erreichen für so ein Turnier, was ja, ich glaube, für viele schon auch viele Fragezeichen irgendwie mit sich bringt. Das war ja auch ein Thema, was uns in der Doku immer wieder begegnet ist. Deswegen, ja, ich bin mal gespannt, wie stark oder nicht stark am Ende dann das Turnier rezipiert werden wird. Hier in Deutschland, aber auch weltweit.
Ja, Italien ist ja nicht dabei, weshalb mir das einzig Positive ist, weil du sagtest, diesmal werden die Deutschen die Vorrunde überstehen. Das ist, glaube ich, ziemlich sicher, kann man wahrscheinlich sagen, denn es ist eben auch ein bisschen leichter weiterzukommen. Und trotzdem war es für die Italiener überhaupt schwer, sich zu qualifizieren. Es hat wieder nicht geklappt. Und während unseres Drehs waren wir auf dem Highway zwischen New York und Washington. Und da gab es dieses Quali-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina. Und es ging dann ins Elfmeterschießen. Und wir haben es quasi auf dem Ticker nur die ganze Zeit verfolgen können. Unser Co-Autor, würde ich noch sagen, also der Regisseur unserer Doku. Und jetzt kommen wir auch langsam mal zu dem Film, den wir gemeinsam gemacht haben, und stellen den so ein bisschen vor. Dominic Egizzi, der ist nämlich auch Italiener, und wir haben da ständig den Ticker refreshed, geupdatet. Und das ist so schon, finde ich, furchtbar, wenn man kein Bild- oder Radiokommentar hat. Aber Elfmeterschießen mit dem Ticker übers Internet, das war wirklich die Qual. Und dann am Ende war Italien raus und das war dann wirklich eine bittere Fahrt nach New York, aber da reden wir nicht darüber, sondern wir wollen über die Fußball-WM in Nordamerika reden und nicht nur über die Chancen der deutschen Mannschaft, sondern ja, kommen wir zu unserem Projekt. Jetzt haben wir so viel darüber geredet. Stellen wir es mal genauer vor. Spielfeld der Macht heißt der Film, den Philipp und ich und zusammen mit Dominik gemacht haben. Und es geht um die Fußball-WM in Trumps Amerika, denn dort findet das Turnier in erster Linie statt. Das ist ja ein Turnier, das mit, du hast es gerade angerissen, Philipp, unheimlich vielen Fragezeichen starten wird. Und das hätte man sich 2018, als das Turnier nach Nordamerika vergeben wurde, wahrscheinlich nicht gedacht, dass das jetzt wieder über Politik geredet wird und welchen Einfluss Donald Trump auch auf diese WM und das Turnier haben wird. Und da haben wir gedacht, das wäre doch eine gute Gelegenheit, da eine Doku zuzumachen. Ich eher so aus der Amerika-Erfahrungsperspektive, du eben auch von der sportlichen Perspektive. Zum ersten Mal beruflich warst du in den USA. Und ich glaube, wenn du es mal so beschreiben würdest, worum ging es uns in dieser Doku?
Im Grunde haben wir zwei Stränge verfolgt. Wir haben einmal versucht, die politische Dimension dieses Sportevents sichtbar zu machen, denn die gibt es so. Gerade in einem Land, das von Donald Trump regiert wird, der großen Wert auf Sport legt und der Sport auch wirklich als Teil seiner politischen Agenda sieht. Deswegen sind wir dem nachgegangen, also dem politischen Klima und auch natürlich der Person Trump und wie sie Sport generell, aber auch diese WM instrumentalisieren könnte oder teilweise auch schon instrumentalisiert. Und zum anderen kann man dieser Frage, also der politischen Dimension des Sports, und da sind wir ja früh zusammengekommen, nur wirklich nachgehen, wenn man auch die USA als Sportnation versteht.
Genau.
Deswegen haben wir auch die Sportkultur der USA gesucht und gefunden im Football, im Kampfsport, im Basketball, also nicht nur im Fußball. Und das macht auch Sinn in den USA, wenn man sich anguckt, welche Sportarten dort beliebt sind. Dem haben wir nachgespürt und versucht sichtbar zu machen, was für eine unglaubliche Verwurzelung Sport in den USA hat. Die auch, also sorry an alle deutschen Sportfans, aber die tatsächlich das deutsche Level sogar übersteigt in meinen Augen.
Absolut, ja.
Und das war eine sehr, sehr spannende Reise. Es war auch nicht immer ganz leicht. Ne? Wir haben uns da natürlich in ein komplexes System reinbegeben und versucht, zwei Fragen zu beantworten oder zwei Themen in einem Film abzubinden. Aber ich glaube, wir haben es ganz, ganz gut hinbekommen in der Kombi. Ich bin happy.
Ja, ich auch. Also ich finde, vergangene Woche haben wir die Tonaufnahmen gemacht, die Sprachvertonung für die Doku. Jetzt ist sie fertig, kommt am Donnerstag, den 4. Juni, in die ARD-Mediathek und läuft, kann man hier schon mal platzieren, werden es nachher auch nochmal sagen, am Montag, den 8. Juni, in der ARD im Ersten um 20.15 Uhr nach der Tagesschau und da freuen wir uns auch sehr drauf. Ich glaube, ja, du hast es angesprochen, Sport in den USA, in Deutschland ist es auch wichtig, die Sportvereine, die Sportclubs, extrem wichtig und deswegen ist das jetzt kein Thema, das fremd ist hier in Deutschland, aber in den USA ist das einfach nochmal, wie so vieles, nochmal eine Dimension größer, nochmal riesiger, professioneller auch. Ich glaube, Sport ist auch viel mehr auch als ein Faktor im Entertainment-Business, als Unterhaltungsfaktor eine Bühne. Und das ist eine Bühne, wo so viele Emotionen auch hochkochen und dabei sind, die einen Donald Trump dann sehr leicht anzapft oder bedienen will. Und wir sehen, dass er mehr als jeder Präsident vor ihm die Bühne auch nutzt. Er war beim Super Bowl, bei den US Open, beim Ryder Cup, ist bei NASCAR-Rennen, bei Mixed Martial Arts Events. Jetzt zu seinem Geburtstag, zu seinem 80. findet ein MMA-Event auf dem Rasen des Weißen Hauses statt zum ersten Mal. Also diese Verquickung ist natürlich da und natürlich über die FIFA. Wir alle haben die Bilder gesehen. Zur Amtseinführung im vergangenen Jahr war Gianni Infantino, der FIFA-Chef, in dem Saal mit drin im Kongress. Dann war dieser Friedenspreis, den Infantino an Trump vergeben hat, bei der Auslosung der Gruppenphase. Und Infantino wiederum war bei der konstituierenden Sitzung dieses Friedensrats, den Trump ins Leben gerufen hat, auch dabei, wo man sich fragt, die FIFA hat doch eigentlich politische Neutralität in ihren Statuten. Wieso mischt dann da der Chef so mit?
Ja, ich finde, also allein diese Bromance, nenne ich es mal, zwischen Donald Trump und Gianni Infantino wäre wahrscheinlich schon ein Film wert und zeigt, wie sehr eben eine Fußball-WM auch ein politisches Event ist und wie sehr auch die Mächtigen daran teilhaben wollen. Wir haben das in den vergangenen Jahren immer wieder angesprochen und auch kritisiert in Russland, in Katar. Das Besondere jetzt, glaube ich, an den USA ist, dass es sehr stark eben mit diesem einen Namen verknüpft ist, mit Donald Trump. Wir haben auch immer wieder gesagt, Ingo, ich weiß noch gar nicht, was man jetzt konkret rund um diese WM von ihm erwarten soll. Mhm. Da wurden wir jetzt immer wieder nachgefragt und ich finde Prognosen sehr, sehr schwierig, aber was man einfach merkt und das finde ich sehr bemerkenswert ist, dass Sport für Donald Trump wirklich eine essentielle Rolle spielt in seiner Kommunikation, dass er sich immer wieder des Sports bedient und sich versucht, mit den Werten des Sports aufzuladen und versucht, den Sport auch zu nutzen, einfach um Zugang zu seiner Basis zu bekommen, um in einem emotionalen Umfeld stattzufinden, sichtbar zu sein etc. Und da stellt er eigentlich sich in eine Reihe mit Autokraten aus anderen Ländern und weniger mit US-Präsidenten vor ihm.
Ja, du sprichst es genau an. Man muss sagen, das machen auch andere Länder, haben das davor schon gemacht. Das ist nichts Neues, die Bühne des Sports zu benutzen und von der Strahlkraft, dem Glamour der Athleten oder auch der Sportler an sich was abzubekommen. Das gab's schon zuvor. Und ich meine, hier in Deutschland, nicht, dass ich das vergleichen möchte, aber man muss nur knapp 100 Jahre zurückgehen. Olympische Spiele 1936 in Deutschland, in Berlin. Nichts anderes haben da die Nationalsozialisten ja auch gemacht. Also, wie gesagt, ich will das nicht vergleichen, aber dass Donald Trump das mehr nutzt als andere, das ist wirklich unübersehbar und deutlich, weil es halt eben auch so einen Hebel erlaubt, den er sofort bedienen kann. Es geht ihm immer ums Gewinnen, ne? Und deswegen und auch um dieses Projizieren von Stärke. Deswegen sind auch die Sportarten hier besonders mark American Football oder Mixed Martial Arts und dieses Tough Guy Image, das er projizieren möchte und sich damit auch assoziiert. Aber auch das ist das eine und andererseits aber auch wirklich, was ich sagte, dieser Glanz. Wir erinnern uns ans vergangene Jahr im Sommer, die Club-WM in den USA als Generalprobe für die WM und bei der Überreichung des Pokals dann die Spieler von Chelsea. Ja, normalerweise gibt dann der Staatschef oder der Präsident den Pokal und verdünnisiert sich dann. Und Trump ist einfach dabei geblieben, stehen geblieben und die guckten alle etwas irritiert und na okay, dann machen wir das jetzt mit Trump. Und wie du sagtest, ich weiß nicht, welche Rolle Trump, also dass er sich das entgehen lässt, ist sehr unwahrscheinlich. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie sehr die USA auch abschneiden, wie sie auch da eine gewisse Euphorie generieren, ob er das überlagern wird oder es gibt so viele Aspekte, ob Eisagenten, die bei den Spielen jetzt dabei sein werden, als offiziell Sicherheit und gegen Produktfälschung und gegen Menschenschmuggel sollen die da sein, aber natürlich ist das ein Faktor nach all dem, was in den vergangenen Monaten in den USA passiert ist, den man auch nicht außer Acht lassen sollte. Und da ist auch eine Menge, das sind eine Menge Fragezeichen. Und ich habe eine Podcasterin interviewt für unseren Film, die sagte, nur Kriminelle und illegale Einwanderer haben Eis zu fürchten, alle anderen nicht. Und dann sagte ich, na gut, es ist ein bisschen einfach, das so darzustellen. Und Millionen Menschen haben Angst, in den USA vor die Tür zu gehen. Und sie sagte, ja, aber das ist doch that's silly, sagte sie dann einfach nur. Und das war natürlich eine Einstellung, die man aus dem Trump-Lager, aus dem MAGA-Lager natürlich eher hört.
Ja, ich muss sagen, also bei dem Dreh war ich ja nicht dabei, Ingo. Ich kenne quasi das, was die Zuschauer kennen aus deinem Gespräch mit Emily Austin. Aber ich fand das eine unserer spannendsten Protagonistinnen, ehrlich gesagt. Was war denn dein Eindruck von ihr vor Ort?
Ja, sehr junge Podcasterin auch und eine Influencerin, hat 2,5 Millionen Follower auf Instagram und die hat so diese gewisse Blickrichtung, die ich oft auch im Magerlager entdecke, dass man sehr viel ausblendet und quasi nur auf eine Sache guckt und da nicht das ganze Bild entweder wahrnehmen will oder das gar nicht so sieht. Und ich glaube, da spricht sie aber Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern auch aus dem Herzen, die sagen, ja, wir finden es nicht gut, wenn Athleten sich kritisch äußern gegenüber das, was passiert in den USA. Wir haben für unsere Doku aber gleichzeitig auch Athleten getroffen, die genau das Gegenteil sagen und sagen, hey, das ist, wenn diese Bühne, es ist die größte Bühne überhaupt, wenn nicht wir, wer dann und wenn nicht da, wo dann, ja, und das ist so, ich glaube, das Spannungsfeld, in dem sich auch diese Doku auf diesem politischen Strang bewegt. Wir haben vielleicht, weil wir so viele Themen haben, Philipp und ich sind da noch mittendrin, die Produktion ist gerade fertig, bevor wir hier ständig hin und her springen, was natürlich auch geschuldet ist der Euphorie, dass wir uns so freuen, dass dieser Film fertig ist und wir hoffen, dass der euch auch gefällt. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem ersten Punkt mit der Euphorie, auch der Begeisterung des Sports. Also wir beginnen den Film mit einem Besuch bei den Green Bay Packers, bei Football und American Football und dem Tailgating. Das ist mit einem, ich sag mal, Bundesligaspiel nicht ganz so zu vergleichen, oder?
Nein, nein. Also wirklich, ich habe jedes Bundesligastadion von innen gesehen. Ich habe wirklich verdammt viele Fußballspiele gesehen, beruflich und privat. Aber es ist was anderes. Also ich will es auch gar nicht werten, ob es jetzt besser oder schlechter ist, aber es ist auf jeden Fall eine ganz andere Experience. Und ich glaube, dass die Eventkultur ist das andere, dass die Metaebene, die noch zur Bedeutung des Sports dazukommt, ist das andere. Da können wir sicherlich auch noch drüber sprechen. Aber rein so ein Stadionbesuch, also dieses Ganze drumherum, das, was wir auch als US-Sportfans vielleicht in Deutschland dann trotzdem nicht mitkriegen am Fernseher, das Tailgating, das Feiern, Grillen etc. auf dem Parkplatz vorm Spiel. Auch die friedliche Rivalität fand ich total beeindruckend. Also wir waren ja bei einem Derby mehr oder weniger und Heim- und Auswärtsfans haben quasi vereint dieses Spiel gefeiert und auch vor und nach dem Spiel total durchmischt irgendwie diesen Football-Sonntag erlebt. Und
genau, es ging gegen die Minnesota Vikings, genau. Die verhassten Nachbarn aus dem Nachbarstaat.
Ja, das fand ich total krass. Ich fand auch, wir reden oft darüber, dass der Sport oder in Deutschland der Fußball irgendwie für alle da ist und dass es angeblich jeden interessiert. Wenn ich in einem Stadion bin in Deutschland, würde ich das rein beim Blick in die Ränge nicht immer unterschreiben. Es ist schon ein sehr männlicher Ort, es ist ein sehr weißer Ort nach wie vor, auch wenn sich das in den letzten 20 Jahren teilweise schon spürbar verändert hat. Auch da habe ich in den USA wahrgenommen, bei beiden Stadionbesuchen, ich war ja nochmal in Columbus auch, in Ohio und habe College-Football verfolgt, du hast extrem viele Gruppen von jungen Frauen auch getroffen, die einfach da gemeinsam ins Stadion gehen. Du hast Familien getroffen, sehr alte Menschen, sehr junge Menschen, verschiedenste Ethnien und ganz sicher auch verschiedene politische Lager, auch wenn rund um ein Spiel da wenig Menschen drüber sprechen wollten, sondern das eher ja als Auszeit, vielleicht sogar als Flucht vom politischen Alltag in den USA gesehen haben. Aber das ist schon eine andere Hausnummer, also gar nicht der Sport selber, da kann ja jeder zu stehen, wie er möchte, aber die Inszenierung des Sports und auch die Kultur, die gar nichts mit jetzt Inszenierung zu tun hat, sondern wirklich ehrlich und von unten, sage ich mal, von den Leuten, von den Fans kommt, die ist schon sehr, sehr speziell. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, Ingo, du hast es ja schon öfter erlebt als ich, ob das für dich noch so krass ist oder ob du das ein bisschen.
Es ist jedes Mal, und diesmal durften wir ja in Lambeau Field, dem legendären Stadion der Packers, dann auch noch aufs Spielfeld beim Warm-up, als die Spieler sich da warm gemacht haben. Und wir waren mit Coach, meinem Stiefschwiegervater, unterwegs und haben ihn dazu, der ja auch mal Coach bei den Packers war. Das war sein erster Job in der NFL vor 30 Jahren. Und das war ganz witzig, weil die Leute dachten, du seist Spieler und Coach, ein ehemaliger, und ich sei der Bodyguard. Wir sind am Spielfeldrand da langgelaufen. Und das war auf jeden Fall aufregend. Es ist jedes Mal ein besonderes Gefühl. Und allein dieser ganze Show-Faktor und auch der Patriotismus, der da sehr viel mehr reinspielt. Natürlich wird immer die Nationalhymne gespielt. Es gab einen Flyover, zwei Militärflugzeuge sind dann in den Schlussakkorden der Nationalhymne über das Stadion gedonnert. Und du siehst auch in Camouflage Soldaten da, auch beim College Football, wo du warst, Philipp, ne, bei Ohio State, wo ich mich dann auch fragte, was haben die eigentlich da zu suchen gehabt? Aber da ist auch eine riesen US-Flagge, wird dann ins Stadion getragen. Also, und das ist auch wiederum ein Grund, glaube ich, auch warum Trump da diesen Hebel sehr gut nutzen kann und das auch macht, weil man da sehr schnell emotional sehr mit verbunden ist. Und dann auch bereit ist für eine Botschaft, weil man da schon quasi gerade USA, ne, das wird man jetzt bei Olympischen Spielen, sieht man das ja auch immer wieder, aber jetzt vielleicht auch bei der Fußball-WM auch wieder sehen. Was man auf jeden Fall aber sehen wird, ist glaube ich, auch dieser Showfaktor. Allein die Halbzeitshow wird es erstmals, glaube ich, geben beim Finale, ja. Oder? Also Shakira und wer da alles auftreten wird.
Fun Fact am Rande, Ingo, ich glaube, ich habe es dir schon mal gesagt, aber Shakira ist jetzt offiziell öfter bei WMs dabei gewesen in den letzten 20 Jahren als Italien. Das muss doch zu denken geben.
Wie heißt es so schön? Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sagen. Ja, im Englischen würde man sagen, adding insult to injury. thanks a lot.
Ja, wir Journalisten sind auch manchmal da, den Finger in die Wunde zu drücken. Das weiß ich.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es erspart mir zumindest eine Begegnung Italien gegen Deutschland. Das wird dann in der Halbzeitpause nicht passieren, dass ich da eine Sendung haben werde. Von daher, alles gut, alles gut.
Aber im Ernst, also ich finde, die Show-Elemente, die der US-Sport hat und die er sicherlich auch in die Fußball-WM mit einbringen wird, unter anderem mit dieser Halbzeitshow, sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, dass das dem Fußball in Teilen gut tun kann. Ich bin sehr gespannt, wie er das annimmt. Also es ist halt ungewohnt, auch so eine Tatsache, dass jetzt wahrscheinlich eine Halbzeitpause verlängert wird im Finale für diese Halftime-Show. Ja. Das kann beim einen oder anderen auch nach hinten losgehen, aber es ist für mich auch authentisch, also es braucht auch diese Portion, finde ich, US-Sport-Entertainment-Faktor, wenn 78 sind es, glaube ich, ne, von 104 Spielen in den USA stattfindet, dann darf es sich auch ein wenig nach US-Sport anfühlen.
Absolut,
deswegen bin ich sehr gespannt, was Menschen vor Ort sagen, da wird man es ja am allerstärksten wahrnehmen. Das wird sich schon anders anfühlen, als ein Fußballspiel in Deutschland zu besuchen.
Ja, während unserer Drehreise, muss man sagen, haben wir von Euphorie vor Ort oder so und wie Menschen vor Ort das empfinden, nicht so viel gespürt. Aber muss man auch sagen, wir waren einmal im Herbst vergangenen Jahres für den ersten Dreh unterwegs und dann jetzt kurz vor Ostern im Frühjahr für den zweiten Teil. Und ja, also wie gesagt, wie wir eingangs sagten, hier in Deutschland fängt es ja jetzt auch erst mit diesen ersten Testspielen und den Panini-Alben und so ein bisschen an. Das war in den USA jetzt noch nicht so zu spüren. Auch an den Flughäfen war jetzt noch nicht irgendwie so Welcome to Host City in Los Angeles beispielsweise, wo ja auch eine Menge Spiele stattfinden, was auch eine richtige Fußballstadt ist. Ja, also gibt mehrere Profiteams. Marco Reus spielt ja in Los Angeles. Also insofern, da war ich, nee, enttäuscht ist das falsche Wort, verwundert nur. Ich dachte, boah, krass, hier findet dieses riesige Turnier statt und wir haben da eben nicht so viel gemerkt, aber jetzt geht es so langsam vielleicht los. Aber man muss auch sagen, Fußball hat es in den USA schwierig natürlich gegen all die anderen Sportarten, die schon etabliert sind. Wir sehen jetzt auch, die WM wird es schwierig haben. In den USA kommen wir jetzt bei der NBA, Basketball geht es in die Finalserie, bei der NHL, Eishockey geht es in die Finalserie. Die Major League Baseball Saison ist in Full Swing. Ja. Da ist eine Menge unterwegs, Tennis sowieso, auch viele Sportarten, die da auch um Aufmerksamkeit ringen. Bin mal sehr gespannt. Also, wie du sagtest, Prognosen ist schwierig. Aber ja, andererseits hast du ja auch mehrere Begegnungen in Sachen Fußball gehabt auf dieser Drehreise. Parallel zu meinen Interviews haben wir uns ein paar Mal getrennt. Wir haben ein paar Sachen zusammen gemacht, ein paar Mal getrennt. Und du hast ja auch Brandy Chastain beispielsweise getroffen. Was haben die gesagt, wie ist der Fußball mittlerweile etabliert in den USA? Brandy Chastain an dieser Stelle noch, die Torschützin zum Siegtreffer im Elfmeterschießen 1999 zum WM-Titel für die US-Frauen.
Genau, das war das letzte Mal, dass quasi auf US-Boden eine Fußball-WM stattgefunden hat, 99. Und Brandy Chastain, die quasi symbolisch steht für diesen Sieg und den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat, hat auch wirklich einen Fußballboom ausgelöst in den USA. Deswegen, ne, was ich super spannend finde, ist Fußball in den USA ja teilweise im Frauenbereich wesentlich stärker aufgestellt als im Bereich der Männer. Also sowohl was die Erfolge der Teams angeht, vor allem auch des Nationalteams, aber auch was das Interesse angeht. Das ist unter anderem dieser Entwicklung damals geschuldet und deswegen ist Brandy Chastain auch natürlich eine Person gewesen, die sich da Hoffnungen macht und die sich auch viel ausrechnet für die Männer, wenn sie gut spielen, dass sie eben auch den Fußball stärken können in den USA. Und ich glaube, das ist sowas, was die Menschen, die Fußball im Herzen tragen in den USA, die wünschen sich das, glaube ich, alle und das ist auch total nachvollziehbar. Ich glaube, das hängt extrem davon ab, ob die Jungs ein vernünftiges Turnier spielen. Da wird nicht ab Tag 1 jeder hingucken, garantiert nicht, aber wenn sie da sich in einen Hype reinspielen könnten, dann, wer weiß, ist vielleicht ein bisschen was möglich. Und gleichzeitig muss man ja sagen, es ist nicht so, als hätte Fußball gar keine Lobby in den USA. Es hat einfach viel Konkurrenz, aber...
Absolut.
Ne, also einerseits, es gibt den Fußball der Frauen, der teilweise echt extrem stark ist, wovon auch in Europa viele nur träumen könnten. Und es gibt, ne, vor allem in der Latin Community echt viele, viele Fußballfans und Anhänger, die sich auch auf diese WM freuen. Und also allein da reden wir, ne, von über 60 Millionen Menschen in den USA. Also der potenzielle Pool an Menschen, die diese WM begeistert aufnehmen werden, der ist nicht ganz klein. Es ist einfach nur, wie du sagst, eine große Konkurrenz. Und das macht, finde ich, die USA als Sportnation auch sehr speziell, dass es diese unfassbare Vielfalt an Sport gibt und an Sportangebot. Ich erinnere mich, Ingo, ich weiß gar nicht, ob du das so wahrgenommen hast auch, aber wir saßen mal in New York im Hotel und haben irgendeinen Dreh besprochen und im Hintergrund lief am Fernseher eine Cornhole-Partie.
Na? Nee.
Aber wirklich so in Bundesliga-Übertragungsqualität konnte man da einfach Cornhole gucken. Also Cornhole ist dieses Spiel, wo man so ein Säckchen in ein Loch werfen muss.
Also genau, so ein Brett, so ein leicht angeschrägtes Brett mit einem Loch drin und da muss man dann über sich 10 Meter so einen Sack reinschmeißen.
Ich fand das so bezeichnend, weil es ist ja eh omnipräsent, ne? Egal wo du hingegangen bist, es lief eigentlich immer irgendwo Sport und ne, dadurch, dass es so viele große Sportarten gibt und die auch nicht alle Wochenendsportarten sind, kannst du eigentlich jeden Tag Live-Sport mehr oder weniger gucken und wirst damit eigentlich täglich konfrontiert. Auch an Feiertagen läuft, gerade an Feiertagen laufen große Spiele, egal ob Weihnachten, Thanksgiving oder sonst was. Also du hast diese Allgegenwärtigkeit des Sports bis hin zu Cornhole-Partien, die
die professionelle Cornhole-Liga
durchmediatisiert sind. Und das ist halt das, was Fußball in den USA ein Stück weit schlagen muss dann für 4 Wochen und was es in vielen anderen Ländern nicht gibt, ne, wo er so die unangefochtene Nummer 1 ist.
Ja, absolut.
Der hat auch in den USA viele Anhänger, aber er ist da eben nicht, es gibt dort nicht diesen einen Volkssport. Wenn, dann ist es Football und auch der hat viel Konkurrenz. Und da muss man echt sagen, deswegen wünsche ich so ein bisschen der US-Mannschaft, dass sie gut spielt, dass es da ganz stark auf die sportliche Leistung von denen ankommt und auch das Turnier in seiner Stimmung vor Ort sehr stark davon abhängen wird. Genauso wie die Performance der Mexikaner in Mexiko und der Kanadier in Kanada. Das wird sehr stark dieses Turnier prägen können von der Atmosphäre, von der Stimmung vor Ort.
Absolut, ja. Und wie du sagst, Sport ist in den USA wirklich eine Faser, die das gesamte Gewebe dieser Gesellschaft durchzieht, überall präsent ist. Und es beginnt schon in den kleinen Bereichen, in den Miniligen, in den Kitas sozusagen oder in der Grundschule, da kicken Kinder. Und da wird auch viel Fußball gespielt und das verliert sich dann ein bisschen, wenn die anderen Sportarten reinkommen, aber in der Schule. Und ich weiß noch, aber Fußball hat sich tatsächlich auch gemacht, muss man sagen. Ich weiß noch, als ich 1994, da war die Fußball-WM in den USA zum ersten Mal natürlich, wir erinnern uns. Und da musste ich, um das Viertelfinale Deutschland-Bulgarien sehen zu können, musste ich echt in der Sportsbar den Wirt überzeugen, dass er das Baseballspiel der Baltimore Orioles abschaltet und eben zu diesem Fußballspiel hinschaltet. Das ist was ganz anderes. Als ich vor 2 Jahren bei der Drehreise für unseren Präsidentschaftswahlfilm gedreht habe mit Birgit Wernke zusammen, da waren wir in Chicago gerade, während das Deutschland-Spanien-Spiel lief, das Halbfinale der EM. Stichwort Handspiel. Und das war eine ganz andere Nummer. Da waren die Sportsbars gepflastert mit Fernsehern, die alle dieses Spiel übertragen haben. Und auch, ich glaube, der Boom, der nach der 94er WM in den USA ein bisschen ausgeblieben ist, der dann mit der 99er Frauen-WM mehr kam, der hat sich dann aber in den Nuller- und Zehnerjahren dann doch ein bisschen verfestigt oder zumindest auch beim Männerfußball der Major League Soccer ist das ein bisschen größer geworden, auch durch die Allstars, nenne ich sie mal, nicht alle ganz alt, aber zumindest Fußballprofis, bekannte Gesichter der Szene, die dann auch in die Major League Soccer gegangen sind. David Beckham zu LA Galaxy, Ibrahimovic, aber auch deutsche Kicker, ne? Basti Schweinsteiger, Thomas Müller ist jetzt da, Marco Reus habe ich erwähnt. Also das, und natürlich gerade die Latino-Community, die du angesprochen hast, Philipp, dass Lionel Messi in Miami spielt, ist natürlich ein Riesending für die Liga.
Total.
Und das sorgt für Aufmerksamkeit und deswegen ist das schon eine andere Nummer als damals bei der ersten WM, aber trotzdem ist es schwierig für den Fußball, sich da durchzuboxen.
Ja, also noch gibt es eine Menge Tickets, wie man immer wieder liest, also es ist, glaube ich, nicht so, als wären jetzt alle Spiele restlos ausverkauft. Das hat viele Gründe, aber vielleicht ist auch das Gesamtinteresse immer noch eine, obwohl der Fußball wachsend ist. Und ich weiß nicht, also was mich schon eigentlich durch die ganze Reise über beschäftigt hat, ist eben genau diese Verbindung, der wir ja nachgehen in beiden Strängen, ne? Sport versus Politik oder Sport und Politik, auch diese Dauerfrage, kann das überhaupt getrennt werden oder nicht und wie und wo und welche Rolle spielen dann die Spieler darin? Du hast eben, glaube ich, Ali Reilly schon mal anklingen lassen, aber ich fand auch da, das war aus meiner Sicht eine der interessantesten Begegnungen, die wir hatten, weil du es eben auch angesprochen hast, die Latin Community, die Lionel Messis etc., die Entwicklung des Fußballs. Ali Reilly ist eine ehemalige Spielerin, die in L.A. Gespielt hat bei Angel City FC. Und ich finde, sie hat eine der vielleicht überraschendsten Antworten gehabt, die ich bisher so gehört habe, wenn es um dieses Thema Athletes Activism geht, also dass Sportler sich zu politischen Sachverhalten äußern sollen, was wir ja jetzt nach WMs in Russland und Katar bestens kennen, wo, glaube ich, auch viele langsam satt sind und gar keinen Bock mehr drauf haben, also sowohl Spieler als auch Fans und Zuschauer. Aber was war dein Gespräch, Ingo? Erzähl gerne mal, wie es du wahrgenommen hast, aber mir ist sie da irgendwie sehr im Kopf geblieben.
Ja, Ali Reilly, ehemalige Kapitänin von Angel City FC, ein Club, der sehr bewusst auch sich als aktivistischer Club sieht, für eine bestimmte Agenda, für Menschenrechte, für Vielfalt. Los Angeles ist eine wirklich die multiethnische Stadt überhaupt, eine fußballverrückte Stadt auch, und Angel City FC hat sich positioniert, als die Ice Raids und die Razzien da begannen, und dann hat man gesagt, hey, wir sind eine Einwandererstadt, und dann haben sie sich für das erste Spiel, nachdem das losging, umbenannt kurzzeitig in Immigrant City FC und haben T-Shirts damit, wo LA ist für alle da draufsteht, verteilt an die Fans im Stadion, um da ein Zeichen der Solidarität auch zu setzen. Und Ali Reilly, die jetzt nicht mehr spielt seit dieser Saison, aber die hat gesagt, naja, das ist mir persönlich ein Anliegen, und was ich vorhin sagte, wenn nicht diese Bühne, welche dann? Und gerade auch eine Fußball-WM könnte ja auch eine Bühne dafür sein, dass man das dann nutzt, um bestimmte Botschaften zu senden. Sie hat als Kapitänin der neuseeländischen Nationalmannschaft, sie durfte bei der WM, der letzten Frauen-WM, keine Regenbogenbinde tragen, aber sie hat sich die Fingernägel lackiert mit in Regenbogenfarben und dann hat das dann beim Sieg dann hochgehalten, die Hand. Und also die sagte, wenn das ist mir persönlich ein Bedürfnis, und dann ist das auch keine Ablenkung. Und die andere Seite der Medaille haben wir auch in L.A. erlebt. Ich habe nämlich einen alten Bekannten getroffen, Jürgen Klinsmann. Mit dem habe ich vor 2 Jahren gekickt. Diesmal sind wir Helikopter geflogen über die WM-Stadien, weil er ein begeisterter Helikopter-Hobbypilot ist. Und der sagte, naja, wir haben doch gesehen, in Katar diese Geste mit der Hand vor dem Mund, was das für ein Störfeuer auch war für die Spieler und diese ganze Diskussion darum, und auch in Russland und für die Fußballspieler, die haben einen Job, diese WM so gut wie möglich zu spielen, und sollen sich nicht da ablenken lassen von Politik und irgendwelchen Botschaften. Und Ali Reilly wiederum sagte, naja, aber wenn es für dich persönlich eine Botschaft ist, dann ist es keine Ablenkung, sondern eher Motivation. Na, je besser ich spiele, desto mehr kann ich das platzieren. Und ich finde, für beide Seiten kann man argumentieren. Also ich finde, ne, gerade für die Spieler, ich finde es manchmal auch schwierig, das zu überfrachten. Für die ist das vielleicht auch die eine Chance in ihrem Leben, eine WM zu spielen. Und Klinsmann sagt dann, naja, am Ende fragt dann keiner, wie habt ihr euch da positioniert, sondern alle sagen nur, warum habt ihr die WM vergeigt, wenn es wieder nach hinten losgeht und in der Gruppenphase Schluss sein sollte. Was wir an dieser Stelle in diesem Jahr nicht hoffen, aber ja, ich finde das auch keine leichte Frage, ehrlich gesagt, und es gibt für beide Seiten Argumente, aber das war das Spannungsfeld an dieser Position, weil natürlich diese, wie du sagtest, Sport ist immer politisch, und gerade diese WM ist mit so vielen politischen Vorzeichen versehen und Fragezeichen auch. Ich habe in Los Angeles auch einen Soziologen, ein Professor an der University of Southern California getroffen, und der sagte, naja, wir hatten in Deutschland, hattet ihr das Motto, die Welt zu Gast bei Freunden. Hier gut möglich, dass es vielleicht heißt, die Welt zu Gast bei Feinden, im Sinne von, manche Fangruppen werden vielleicht nicht reingelassen ins Land, und im Falle von Iran ist es tatsächlich buchstäblich so, dass, wir haben ja gesehen, die iranische Mannschaft ist mehr oder weniger ausquartiert worden. Die hat jetzt ihr Quartier in Mexiko, spielt aber in Los Angeles Spiele. Also das ist schon eine extrem kuriose Konstellation in diesem Jahr.
Gerade dieser Faktor USA, Iran, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es das so oder wann es das so schon mal gegeben hat, dass wirklich zwei Kriegsparteien während einer WM zusammentreffen können. Also schon im 16-Finale könnte es ein Aufeinandertreffen zwischen den USA und Iran geben. Mhm. Auch, ne, da, also wenn man sich überlegt, was das für Implikationen hat und ne, wie relevant dieses Ereignis dann auf einmal noch wäre, dann sind wir weit weg davon sagen zu können, dass man den Sport und die Politik trennen kann. Also es ist einfach in manchen Fällen nicht mehr möglich. Und diese Fußball-WM ist so ein Fall. Und ich finde, das verdeutlicht dieses Beispiel jetzt natürlich sehr, sehr, sehr plakativ. Mhm. Ich will da auch weder mit iranischen noch mit US-Spielern tauschen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, aus einer deutschen Perspektive ist es dieses Jahr verhältnismäßig einfach, trotz eines Donald Trumps, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es ist nicht viel zu erwarten von den deutschen Spielern oder vom Trainer. Ich glaube, da wird relativ wenig kommen und das ist deren Entscheidung und die sollen die treffen, wie sie sie für richtig halten. Aber als US-Spieler vertrittst du die USA und du vertrittst ein Stück weit auch den Präsidenten der USA. Du wirst dazu auch Fragen bekommen und wir haben gesehen bei den Olympischen Spielen beispielsweise, wie empfindlich Donald Trump darauf reagiert, wenn Sportler über ihn sprechen. Und das hat eine lange Tradition, auch schon in seiner ersten Amtszeit, wo er sich diverse Sportler vorgenommen hat, unter anderem Colin Kaepernick, viele werden sich erinnern, der ehemalige NFL-Quarterback, der mit seiner Kniefallgeste sehr bekannt geworden ist, um gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA zu demonstrieren. Der wurde zutiefst angegangen von Donald Trump und deswegen...
Ja, und hat dann keinen Vertrag mehr auch bekommen.
Hat tatsächlich seine Karriere auch darüber verloren letztendlich. Und ich bin mir sicher, dass es genug US-Spieler gibt, die ihre Bedenken haben rund um alles, was in den USA aktuell passiert und die jetzt aber trotzdem versuchen werden, dieses Land mindestens mit ein bisschen Zerstreuung zu versorgen und mit einer Auszeit von genau dem. Und das ist nicht leicht. Das ist eine Situation, die man erstmal handeln muss. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir vor allem aus der Ecke hören, ehrlicherweise. Mehr als aus der deutschen Ecke. Weil ich da schon glaube, dass das genau hingehört werden wird und dass auch sehr viel gefragt werden wird. Zumindest von ausländischen Journalisten.
Ja, auf jeden Fall. Und im Fall von Fußball, beim Frauenfußball hat das ja auch schon gegeben, Megan Rapinoe. Ehemalige Mannschaftsführerin der USA, die sich dann auch sehr dezidiert gegen Trump geäußert hat, ist dann auch ins Kreuzfeuer und dann auch somit auch der MAGA-Basis und der Anhänger von Trump geraten. Das kommt ja dann immer gleich mit und es ist auf jeden Fall eine Konstellation, die auch allein durch die Tatsache, dass es drei Gastgeberländer gibt, wo das eine Gastgeberland das andere als 51. Bundesstaat annektieren möchte und das andere Gastgeberland ständig beschimpft und droht mit Militärschlägen auf irgendwelche Drogenlabore. Also wie da ein fröhliches Fußballfest entstehen soll, ist eines der großen Fragezeichen vor diesem Turnier, finde ich.
Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es vielleicht am Ende alles heißer gekocht als gegessen wird. Darüber haben wir auch gesprochen. Und ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass wir eine WM erleben, die relativ unbescholten daherkommt. Und das war auch von mir noch so ein Eindruck, als jemand, der selten in den USA ist und der jetzt viel die USA auch über unsere Berichterstattung einfach wahrgenommen hat, was dann letztendlich die politische USA ist. Mhm. Fliegst du dann trotzdem rüber und ich weiß nicht, wie du die Reise empfunden hast, Ingo, oder ob sich das unterschieden hat, vielleicht auch in die USA-Reisen vor ein paar Jahren noch. Aber ich bin auf ganz viele extrem offene, extrem freundliche, extrem sportverrückte Menschen getroffen, die sich freuen, wenn die Welt zu Gast ist bei ihnen und die sich auch freuen, dass irgendwie ne, so eine Fußball-WM hier mal stattfindet, die alle ihre Ängste und Sorgen haben, die aus verschiedensten Lagern kommen, aber ne, die trotzdem gesprächsbereit waren mit uns, die ja sich so ein bisschen abseits, sag ich mal, von dieser politischen USA, die wir sehr stark wahrnehmen und von Trump und so einfach trotzdem als ein offenes Land auch mir präsentiert haben. Und Und das kann halt eine WM auch prägen. Deswegen, wir werden sehen, was dann am Ende überwiegt.
Ja, absolut. Nein, nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich sage das ja auch häufig in diesem Podcast, dass jenseits von Washington, wenn man durch Land fährt, dann ist Washington wiederum ganz weit weg. Und wir blicken da aus Deutschland sehr viel stärker manchmal drauf und fokussieren uns vielleicht auch manchmal zu sehr auf das, was im Weißen Haus passiert. Und der, also eigentlich kann ein Großereignis wie eine Fußball-WM eigentlich auf keinen besseren, fruchtbaren Begeisterungsboden fallen als in den USA. Und die Zutaten dafür sind auf jeden Fall da, unbedingt. Aber ich meine, da spielt natürlich auch ein bisschen eine Rolle, das ein Thema, um es kurz anzureißen, natürlich die Ticketpreise in einem Land, wo wirklich die Lebenshaltungskosten so hoch sind und es auch schwer ist, noch auch für Fans aus aller Welt teuer ist, dahin zu reisen einerseits und viele sich das gar nicht leisten können. Vielleicht hat ja dieses Dynamic Pricing, dass erstmal keiner zugreift, den Effekt, dass sie jetzt erstmal billiger werden vielleicht wieder. Keine Ahnung, aber das hängt natürlich davon auch ab, ob die Stadien dann tatsächlich voll werden. Also ich weiß gar nicht, für $600 gucke ich mir kein Fußballspiel an.
Ja, das ist sicherlich der Weltwirtschafts- und der sicherheits- und politischen Lage geschuldet, dass zumindest so die Weltgemeinde jetzt nicht komplett die USA überschwemmen wird. Ich kann mir trotzdem vorstellen, und das ist auch ein Learning aus anderen Turnieren, es gibt ganz viele Spontanreisende, es gibt ganz viele, die auch so auf den Zug aufhüpfen, wenn sie merken, wie die jeweilige Nation halt drauf ist oder auch nicht drauf ist. Also wenn man an die Argentinier denkt, in Katar beispielsweise, die ja da wirklich die Hütte auseinandergenommen hat. Also solche Bilder werden wir sehen. Ich weiß jetzt noch nicht von welchen Nationen, aber die wird es geben. Ob die WM durch und durch ausverkauft ist, wie es die FIFA vor Monaten schon mal angekündigt hat, da würde ich Zweifel dran hängen. Auch weil es so viele Spiele sind. Also es sind halt 104 Spiele. Gerade die Gruppenphase hat auch ein bisschen dadurch für den einen oder anderen vielleicht an Wert verloren. Du hast einfach eine enorme Masse an Spielen auch, die stattfinden, teilweise in riesigen Stadien. Das musst du erstmal vollkriegen. Ich glaube nicht, dass jedes Spiel restlos ausverkauft sein wird.
Tatsächlich bedeutet das auch für den Spielplan eine Menge Neuerungen. Also es gibt, glaube ich, 6 verschiedene Anstoßzeiten. Du hast 4 verschiedene Zeitzonen, ja, also insofern ist das sehr, auch für uns Zuschauer und Fans in Deutschland, kurios, denn wir haben teilweise 18 Uhr Anstoß, aber auch 6 Uhr morgens. Also da werden manche Menschen sehr durchnächtigt ins Büro kommen. So wie ich mich gerade ein bisschen fühle, ich vergangene Nacht ein bisschen spät ins Bett gekommen, weil der Hockeyverein, für den ich in Hamburg spiele, da haben die Ersten Herren zum ersten Mal den deutschen Meistertitel gestern geholt, der Hamburger Polo Club, und das war dann im Clubhaus. Die Mannschaft hat das ein bisschen feuchtfröhlich abgerissen und ich war erst um 3 im Bett.
Ich werde mich schon mal warm gucken, auf jeden Fall, jetzt während der NBA Finals. Die laufen ja auch nachts.
Ah ja, stimmt.
Stelle ich schon mal leicht meinen Rhythmus um.
Dein Biorhythmus.
Wobei es bei der deutschen Mannschaft ja geht. In der Gruppenphase sind alle Spiele halbwegs human von den Anschlusszeiten.
Das stimmt.
Deswegen, vielleicht kann man sich da auch langsam reingrooven, so als deutscher Fan.
Vielleicht noch abschließend, weil das ist ein großer, großer Aspekt eben Sport. Wir wollten ja dem nachgehen, wie sehr spielt Politik bei dieser WM eine Rolle in unserer Doku, aber eben auch, wie sehr kann Sport helfen, politische Gräben auch zu überwinden. Und ich würde mir auch wünschen, dass diese WM, wahrscheinlich wird die politischen Differenzen nicht zuschütten, aber zumindest mal, allein wenn es schon eine Auszeit mal wäre und sich Menschen auch begegnen und sich freuen über dieses Turnier und dann sagen, hey, das war doch so ein bisschen wie das Sommermärchen 2006 ja auch in Deutschland, ne, dass dann Menschen plötzlich in Austausch gekommen sind und sich angeguckt haben, ach, lass uns mal nicht so schlecht gelaunt durch die Welt gehen und vielleicht mal ein bisschen positiver. Das würde ich mir für die USA, für die politische Lage, in der sich das Land befindet aktuell, schon sehr wünschen, dass das gelingt.
Ja, so ein kleiner Stoppknopf mal für einen Monat, der alles andere ein Stück weit in den Hintergrund geraten lässt. Ich weiß nicht, wie, ne, das hängt wirklich davon ab, was auch sonst noch politisch passiert während dem Turnier. Die Welt wird ja trotzdem nicht stillstehen.
Ja, klar.
Stichwort Iran-Krieg. Und es ist, wie du sagst, ja genau, also gerade rund um den Iran-Krieg wissen wir nicht, was jetzt passieren wird. Es hat jetzt wieder die nächsten Schläge gegeben in der Nacht. Deswegen, ich finde, das passt aber auch zu dem, was wir in dem Film letztendlich mitgenommen haben. Ich meine, du sprichst von der Hoffnung, die so ein WM-Turnier auch haben darf. Ich sähe direkt wieder die Zweifel. Und das ist aber das, was wir, finde ich, in allen Gesprächen auch irgendwo gespürt haben. Ne? Also eine Perspektive der Hoffnung, absolut zu Recht, dass so ein Fußballturnier viel Positives mit sich bringen kann und wahrscheinlich auch wird. Aber es ist fast kein Gespräch oder keine von diesen Aussagen ohne ein Aber ausgekommen, ne? Und ohne Fragezeichen. Und ja, die zu beleuchten mit dir zusammen hat sehr viel Spaß gemacht, Ingo, um das nochmal persönlich zu feedbacken. Abgesehen davon, dass du ein brillanter Reiseleiter warst und zu jeder Straße in den USA noch eine passende Anekdote parat hattest. Und das habe ich sehr geliebt.
Siehst du, meine Kinder leiden darunter. Du warst doch quasi frisch und noch nicht leiterprobt durch mich. Deswegen konnte ich dir die Anekdote alle erzählen. Ja, den Ball, um im Bild zu bleiben, spiele ich dir gerne zurück, Philipp. Das war wirklich ein tolles Projekt. Hat großen Spaß gemacht, das auch mit deinen Augen nochmal die USA anders zu sehen und auch zu erfahren, der du jetzt zum ersten Mal länger beruflich da unterwegs warst. Und das ist gerade bei dem Thema, dass wir sind beide Sportnerds, wir sind beide sportbegeistert und deswegen war das, glaube ich, ein ganz gutes Match. Und Dominik Egizzi, eben unser Regisseur und Autor, der den Film jetzt maßgeblich auch geschnitten hat, der hatte auch wirklich einen großen Teil dazu beigetragen. Vielen Dank an dieser Stelle auch da an ihn. Und vielleicht abschließend noch mein Highlight dieses Drehs, neben dem Helikopterflug mit Jürgen Klinsmann natürlich, aber war das, wir haben darüber gesprochen, wie Sport nicht nur jetzt Fußball, sondern überhaupt das Leben, die Gesellschaft so durchzieht, auch ein Aufstiegsversprechen hat, gerade durch die vielen Scholarships für Menschen, die vielleicht auch einen Ausweg aus ihrer Situation finden darüber und an die Uni studieren können darüber, auch wenn sie dann vielleicht nicht Sportprofi werden, aber trotzdem da einen Weg finden, das ist viel mehr gegeben in den USA. Aber ein Sport, den ich ehrlich gesagt bis heute nicht so ganz verstehe, der aber immer mehr Zulauf hat, auch bei uns in Deutschland, ist eben Mixed Martial Arts. Dieses wirklich brutale Aufeinandertreffen von Kämpfern in diesem Ring. Und Philipp, hier schon mal so als Cliffhanger, als Teaser, hat einen MMA-Kämpfer getroffen und ist mit ihm ins Octagon, also in diesen Ring, gestiegen und, naja, hat sich vermöbeln lassen, kann man jetzt nicht sagen, aber du hast ein paar eingesteckt. Wie war das?
Vermöbeln ist das falsche Wort, aber nein, das ist ein paar Schläge mitzunehmen. War eine super interessante Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Auch da könnte man extrem lange drüber sprechen. Ich finde die Entwicklung von MMA in Deutschland und in den USA total passend zum Zeitgeist, ehrlicherweise. Also dieser Aufstieg von autoritären Herrschern, Regimen oder einfach Haltungen und gleichzeitig der Hype in der Sportwelt rund um diese schon sehr brutale Kampfsportart, die auch gerade junge Männer extrem anzieht.
Ja, extrem dann auch spielt mit diesem Maskulinitäts-Image.
Ja, genau. Und deswegen passt es sehr gut in meinen Augen, dass Donald Trump sich MMA sehr stark genähert hat in den letzten Jahren und dass während der WM an seinem Geburtstag, an seinem 80. im Rasen des Weißen Hauses, wie du vorhin schon gesagt hast, halt ein MMA-Event stattfinden wird. Das spricht wirklich Bände. Und unter anderem darüber habe ich mit Dustin Jacoby gesprochen, mit dem Kämpfer, den ich getroffen habe. Also wir haben uns nicht nur geprügelt. Wir haben auch geredet.
Du wolltest lieber Schach spielen mit ihm, ne?
Er hat tatsächlich gesagt, er würde Schach spielen und ich hätte die Schachpartie bevorzugt auf jeden Fall. Aber zu der ist es nicht gekommen. Was ich aber spannend finde, ist seine Perspektive, also auch auf die politische Dimension, die Sport in den USA hat und die generell die USA hat. Er ist ein offener Trump-Fan und Supporter. Er hätte lieben gern selber im Weißen Haus gekämpft, konnte das jetzt aufgrund einer Verletzung nicht weiterverfolgen und hat halt im Grunde in Donald Trump einen Kämpfer gesehen. Ne? Also jemanden, der lieber gefürchtet als gemocht wird, ne? So hat er es gesagt. Und hat auch, ich zitiere, gesagt, also ja, vielleicht ist er so ein aufgeblasener Typ. Ne? Ich wiederhole jetzt nicht, was er gesagt hat. Das war ein etwas weniger freundliches Wort. Aber das ist mir egal. Er vertritt die Interessen der USA und er stellt die USA an die erste Stelle. Und er ist halt dieser Strong Leader. Also ich glaube, dieses Wort ist 20 Mal in diesem Gespräch gefallen. Ne? Er hieß es Strong Leader.
Ja,
und diesen Eindruck haben ja viele Menschen nach wie vor von Donald Trump. Und ich finde, dafür steht er für mich in diesem Film exemplarisch für einen überzeugten Patrioten, der glaubt, im tollsten Land der Erde zu leben und der überzeugt ist, dass Donald Trump derjenige ist, der dieses Land am besten führen kann. Das ist natürlich schon heavy gewesen, auch so dieses Gespräch zu führen, wenngleich Dustin ein super aufgeschlossener, interessanter Gesprächsgast war, ne? So diese
wirkt ja auch wie so ein netter Typ. Also so, ich war bei dem Dreh ja nicht dabei.
Ich glaube, es ist auch vermessen zu denken, man trifft auf Trump-Hardliner oder Fans und dann steht da jemand mit, weiß ich nicht, den Messern zwischen den Zähnen vor dir und wird alles zerfleischen, was nicht seine Meinung ist. Das war überhaupt nicht der Fall mit ihm. Ne? Wir konnten super diskutieren, konnten uns gut unterhalten. Trotzdem steckte da eine Haltung drin, die jetzt ich persönlich nicht hundertprozentig so nachvollziehen kann, die für ihn aber komplett Sinn gemacht hat. Und das vielleicht noch als letzten Gedanken dazu, er ist da nicht alleine in der MMA-Welt. Die MMA-Welt ist schon eine, in der Trump auch Anklang findet, weil da Werte übereinstimmen teilweise zwischen den Kämpfern und ihm, aber auch zwischen der Zuschauerschaft und ihm. Und das ist ja auch wieder was in den USA extrem spannend ist, dass viele Sportarten auch in gewisser Weise ein politisches Branding haben oder dass es auch ein politisches Statement sein kann, welchen Sport du guckst. Also wenn du zu MMA oder Kampfsport neigst, dann bist du tendenziell vielleicht eher in einer Trump-freundlichen Bubble unterwegs. Wenn du jetzt Basketball verfolgst oder vor allem auch den Basketball der Frauen verfolgst, dann wirst du da auf eine harte Anti-Trump-Basis stoßen. Und so kann man das für relativ viele Sportarten durchdeklinieren. Und den Fußball kann man da weniger stark verorten, in meinen Augen, als andere Sportarten, wie jetzt NASCAR beispielsweise, die Rennserie, oder eben MMA, Basketball, teilweise auch Baseball. Aber das ist schon was ich auch nochmal stark mitgenommen habe, was ja auch dein Stiefschwiegervater Coach gesagt hat, in den USA ist irgendwie alles politisch, meinte er, oder es ist inzwischen alles politisch und selbst die Wahl deiner Sportart kann auch eine politische Note haben, weil es eben ein Stück weit auch durchtränkt ist. So.
Ja, also wir haben jetzt eine Menge angerissen und vieles in dem Film auch, hat man es noch mehr vertieft, aber wir haben auch da natürlich nicht alles abdecken können. Aber man kann es abschließend bezeichnen, als es war eine sehr intensive sportpolitische Reise durch die heutigen USA. Philipp und ich, wir haben Basketball erlebt, wir haben MMA erlebt, wir haben Fußball erlebt, wir haben American Football erlebt. Und am Schluss haben wir sogar ein bisschen Golf erlebt. Das ist ja auch Donald Trumps große Leidenschaft. Und Philipp und ich haben eine Abschlussrunde auf meinen alten Plätzen in Washington gedreht. Und für Philipp die erste und talentiert, würde ich sagen.
Ach Gott. Boah, jetzt, das ist jetzt gerade PR, Ingo.
Ne? Potenzial. Naja, ich würde sagen, überzeugt euch selbst.
Ich habe das nicht erkannt, das Potenzial.
Schaut euch die Doku an. Am Donnerstag, den 4. Juni, Spielfeld der Macht, die WM in Trumps Amerika, heißt der Film. Ab dem 4. Juni in der ARD Mediathek oder kommenden Montag, den 8. Juni um 20.15 Uhr nach der Tagesschau am 1. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal reinschaut und reinschaltet und auch Feedback uns dann sendet. Und wir sind sehr gespannt, wie es dann bei dieser WM dann für die deutsche Mannschaft oder überhaupt für alle Mannschaften, für Nordamerika, für die Gastgeberländer dann ausgeht. Die Vorfreude, glaube ich, ist bei uns beiden zumindest da. Philipp, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Zum einen natürlich für die tolle Zusammenarbeit zusammen mit Dominik Egizzi für diesen Film, Spielfeld der Macht, aber auch, dass du heute Jiffer hier so großartig vertreten hast als Co-Host und Gast bei Amerika. Wir müssen reden. Sehr gerne, jederzeit wieder.
Ingo, vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir und Jiffer tolle Gesprächsrunden die nächsten Wochen. Hat mich sehr gefreut, sie zu vertreten und allen, die uns zuhören, viel Spaß beim Schauen der Doku und natürlich auch bei der Fußball-WM.
Vielen Dank, Philipp. Und ich habe jetzt ganz zum Schluss noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar geht es da um Myanmar. Das ist einer der wichtigsten Lieferanten der Welt für seltene Erden. Die werden ja in Elektroautos, in Wärmepumpen, in Akkus, wie auch immer, überall verbaut. Und natürlich auch von deutschen Unternehmen. Doch für die Menschen im angrenzenden Thailand von Myanmar ist der Bergbau dort eine Katastrophe. Denn Flüsse in der Region sind von Schwermetallen verseucht. Und unsere Kollegin und Korrespondentin Christiane Justus aus dem ARD-Studio in Singapur, die ist in diese Region dort gereist und hat mit Betroffenen, aber auch mit Wissenschaftlern gesprochen. Und sie erzählt im Podcast 11km, wie eine ganze Region um ihre Lebensgrundlage bangt und wieso niemand Verantwortung für die Umweltschäden dort übernehmen will. 11km, der Tagesschau-Podcast, findet ihr, wie auch Amerika, wir müssen reden, in der ARD Sounds App. oder überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Also gerne abonnieren und empfehlen. Hört mal rein.